So spät haben wir glaube ich noch nie aufgenommen. Merkt man doch.
Back to life. Kennt ihr das Programm von Michael Mittermeier? Back to life. Habe ich früher richtig krass oft gehört.
Ich kenne nur das mit den Kakerlaken.
Alright. Der hat ein Programm
mit Kakerlaken, ja. Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute über den deutschen Film Systemsprenger, den neuen Guy Ritchie-Film The Gentleman und die neue Netflix-Serie I Am Not Okay With This. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Moin moin, wir quatschen heute über drei coole Empfehlungen, die gerade aktuell sind. Und mit wir meine ich selbstverständlich den Niklas, der gerade trinkt.
Hallo Tobi.
Hallo Niklas. Und mit dabei ist auch wieder der Marcel.
Hallo Tobi.
Hallo Marcel. Gut hergekommen.
Ja.
Auch du.
Ich bin wieder hervorragend hingekommen.
Träumchen. Genau, wir haben drei coole Empfehlungen, die wir alle, fast alle gesehen haben. Und wollen einmal mit Systemsprenger starten, der jetzt relativ neu bei Netflix ist. Möchte jemand was dazu sagen?
Das läuft dann wie von selbst. Computer Selbstläufer. Ja, Systemsprenger ist ein deutscher Film. Ja, ist Fakt, Tobi. Und hat mich seit langem mal wieder sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, lief der im Kino?
Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen.
Der ist auf jeden Fall 2019 schon irgendwie rausgekommen, aber ich habe auch nichts davon mitbekommen.
Ich habe es nämlich auch nicht mitbekommen, ich kenne ihn jetzt auch nur von Netflix.
Ja.
Also mal grob vielleicht, worum es ganz grob geht. Es geht um ein 9-jähriges Mädchen namens Benny, eigentlich glaube ich Bernadette.
Die hat einen ganz komischen
Namen. Ja, ich glaube Bernadette war es.
Ja, Bernadette ist richtig.
Und dieses Mädchen ist quasi in verschiedenen Pflegefamilien, in Kinderwohnheimen, weil es aus der Familie rausgenommen wurde. Aufgrund, ja, eben Erlebnisse in der Kindheit, Unstimmigkeiten in der Familie selbst, so wie man das quasi, sag ich mal, klassisch kennt. Wenn da ein Kind rausgenommen wird, dann ist das ja immer schon ein bisschen extremer, was da so abläuft meistens. Ja, und dieses Kind hat quasi das Problem, dass es überall aneckt, starke Aggressionsschwierigkeiten hat und die Problemstellung des Films oder die Fragestellung, die ein bisschen behandelt wird, ist, was macht man jetzt mit diesem Kind innerhalb unseres Systems, deswegen auch der Name Systemsprenger, weil dann natürlich verschiedene Parteien integriert werden, also die Sozialarbeiter, entsprechend die Schulen müssen irgendwie damit umgehen, da gibt es dann die Option über Schulbegleiter und es geht im Prinzip dann wirklich in dem Film darum, wie bekommt man dieses Kind irgendwie ja wieder integriert in die normale Gesellschaft oder wie kann man mit diesen Aggressionsproblemen, die es aufgrund seiner eigenen Erfahrungen einfach mitbringt, wie kann man damit umgehen?
Nur mal kurz zum Titel Systemsprenger, das ist so ein inoffizieller Titel für alle Kinder, die nicht integrierbar sind, sage ich mal.
Genau.
Also der wird sozusagen auch so verwendet.
Ja, und der Film ist vergleichsweise krass, finde ich.
Sehr krass.
Also kann man sich gut mal geben, weil man da nochmal eine sehr frische Perspektive, finde ich, auf das Thema bekommt. Und auch, muss ich sagen, ein guter Freund von mir, ehemaliger Mitbewohner, ist ja Erzieher. Und der hat den Film auch gesehen. Und der hat gesagt, ja, das ist mal so ein Einblick in den Erzieheralltag, den du eigentlich, sag ich mal, nicht so dir vorstellst, wenn du den Job nicht wirklich selber machst. Und ist schon heftig, was da passiert. Ohne jetzt da zu viel hinwegnehmen zu wollen. Und es ist ein sehr realistischer Take, finde ich. Was der ganzen Sache auch einen angenehmen neuen Spin gibt. Also ist kein Wohlfühlfilm. Also, um genau zu sein, genau das Gegenteil.
Ist die pure Achterbahn, finde ich.
Ja. Also wirklich, ich habe bei Letterboxd geschrieben, das Gegenmittel gegen Kinderwunsch.
Nee, finde ich zum Beispiel gar nicht.
Okay.
Also ja, nee, finde ich wirklich nicht, weil genau das finde ich so gut an dem Film, weil er zeigt eben nicht nur eine Seite oder nur eine Facette, sondern ich finde, er zeigt das Ganze extrem vielschichtig und zeigt deswegen auch die ganze Problematik der Thematik, weil es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern es sind eben Grautöne und es ist mal weiß und mal aber auch schwarz und es wird beides gezeigt und das finde ich richtig gut. Also ich kann den Film wirklich jedem empfehlen. Ich fand den sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte ihm auf Letterboxd, glaube ich, 4,5 Sterne von 5 gegeben, weil ich mit, ich finde, bei deutschen Filmen ist das Problem oft, dass die sehr viel an der Oberfläche kratzen. So, dass ein Thema angesprochen wird, was irgendwie heikel ist, was wo man weiß, okay, das ist ein Thema, darüber könnte man einen Film machen. Und dann bleibt man sehr oberflächlich, weil man sich nicht traut, das wirklich mal in der Tiefe zu beleuchten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal denke, so an Ziemlich beste Freunde, ne, diese Problematik, wie gehe ich mit einer Behinderung um, was ist da der richtige Ansatzpunkt? Da gab es doch in Deutschland auch mal hier, Wo ist Fred, glaube ich?
Oh ja.
Ne? Mit Til Schweiger, der ja auch gut ankam, der ja auch so seine Liebhaber, glaube ich, hat. Aber wenn ich die vergleiche, dann ist das eine halt sehr oberflächlich und das andere geht halt ein bisschen tiefer in die Materie.
Ja, stimmt.
Und das war endlich mal wieder ein deutscher Film, der sich diese Materie, ja, der sich dieser Materie angenommen hat und dann auch, finde ich, wirklich in die Tiefe gegangen ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde es wirklich jedem empfehlen.
Ich finde, das erklärt auch so ein bisschen, warum der gerade auch, geht der gerade steil, kann man das sagen? Ich höre das schon aus mehreren Ecken jetzt, den Film.
Und ja. Voll, ja. Ist ja schon das Filmdebüt von ihr, ne? Erste Drehbuch, erster Film, den sie gemacht hat.
Also ja, Nora Finkscheid heißt sie.
Genau.
Und vor allem geschrieben und Regie.
Ja.
Das ist auch, auch spannend.
Da muss ich sagen, bin ich gespannt auf weitere Projekte. Das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Der Film hat auch, was ja bei deutschen Filmen auch nicht immer gesagt ist, ich hatte nämlich heute erst noch gesehen, dass die jetzt die ganzen Förderungen wieder zurückzahlen können, weil der Film eben entsprechend erfolgreich ist. Das heißt, krass. Der wird schon einen bestimmten Erfolg haben, weil bei vielen Filmen ist es ja so, dass die Förderungen sollen natürlich grundsätzlich zurückgezahlt werden. Das ist eigentlich der Sinn der Förderung, dass ja die Produktion quasi untermauert und dann im Nachhinein zurückgezahlt wird. Aber oftmals klappt das eben nicht, weil die Einspielergebnisse nicht stimmen. Das heißt, meistens kriegen die dann ihr Geld quasi nicht wieder rein. Das wird aber auch mit einkalkuliert. Aber der Film hat es auf jeden Fall geschafft, dass der seine Ausgaben wieder mindestens mal reingeholt hat.
Interessant, das wusste ich gar nicht. Das erklärt auch, warum viele von den erfolgreichen deutschen Filmen immer auch mitgefördert sind, ne? Weil, okay, kannst du ja machen, wenn du dir relativ sicher bist, dass das Geld wieder reinkommt, dann kannst du es ja machen.
Ja, das ist eigentlich Sinn der Sache normalerweise, ja. Das ist im Prinzip wie eine Leihgabe, nur dass du sie nicht zurückzahlen musst, wenn du nicht kannst.
Nehmen die denn sogar mehr Geld zurück, wenn die gefördert haben? Also, oder nehmen die wirklich nur den gleichen Betrag zurück, weißt du das?
Ich meine, die nehmen den gleichen Betrag. Ja, ich kann es aber nicht 100% sagen, aber genau, eigentlich dürfen die auch gar nicht mehr verlangen, glaube ich, also rein rechtlich betrachtet. Aber bei den Beträgen, also die hatten halt so Bilder gepostet, ne, wie sie quasi diese Schecks zurückgeben.
Ja.
So wie man das kennt, diese fetten Schecks, wo dann die Zahl draufsteht.
Ja, okay.
Und da standen halt Beträge, die sehr rund waren, so 100.000 Euro, 160.000 Euro, das werden mit Sicherheit die Originalbeträge gewesen sein.
Ja, okay. Vor allem, weil in Deutschland so viel mit Checks gemacht wird.
Ja,
aber
gut aus. Es ist halt anschaulich, ja.
Ich will aber auch mal so einen fetten Check haben. So einen riesig gedruckt.
Und dann steht da
5 Euro sind.
Ich würde sagen, dann steht da 10 Euro draus. Nice.
Geil.
Um noch was Technisches zu dem Film zu sagen, ohne was von der Story wegzunehmen. Mir ist da der Schnitt sehr krass aufgefallen.
Ja.
Der ist nämlich sehr interessant. Also auffällig, sehr hart. Und aber auch sehr cool dadurch. Also das hat schon einen eigenen Style und der gefällt mir auch gut. Hat Spaß gemacht.
Man schwankt eh komplett zwischen diesen ruhigen Szenen, wo sie ganz cool und lieb ist, sag ich mal, und eigentlich wie so ein super freundliches Mädchen wirkt. Und dann kommt ja wirklich immer dieser harte Cut und direkt ist man bei so einem Ausraster und dann wackelt die Kamera und alles. Das finde ich mal, fand ich sehr extrem und sehr, sehr passend zum Film.
Apropos, wie würdest du das Schauspiel einschätzen, Tobi?
Lieber Marcel, das Schauspiel von der Kleinen?
Ja, von unter anderem, ich würde es, also
Helena Zengel.
Ja, unter anderem von ihr, aber auch grundsätzlich. Aber
erschreckend gut, fand ich. Also ich fand es vor allem, man hat das komplett abgekauft, das war das Wichtige. Man hat das gesehen und hat gedacht, ja, genau so kann ich mir vorstellen. Man hat da keine Zweifel dran. Ich finde, das kleine Mädel hat das hammer krass gemacht. Ich hatte jetzt mal ein Interview von der mir noch kurz angeguckt. Und die ist eigentlich so ein super nette, das ist total abgefahren.
Das ist echt
verrückt, ich fand diesen Micha, mit der die abhängt, oder auch, aber auch nur diese Erzieherin, das war wirklich so, wo ich mir denke, könnte gerade so ein bisschen Doku-Style-mäßig sein. Also 100 Punkte dafür.
Ja, fand ich nämlich auch.
Ja, achso, ja, okay.
Ja, nee, deswegen frage ich, weil mein Eindruck war nämlich auch, dass ich es richtig, richtig gut fand. Gerade von der Kleinen fand ich es überragend.
Ja.
Also wirklich.
Vor allem, da sind auch Szenen bei, wo Tobi und ich, wir haben den zusammen gesehen, uns danach gefragt haben, okay, wie haben die das genau gedreht oder wie? Ja. Weil die tatsächlich so, ja, sag ich mal, traumatische Sachen schon fast abbilden, dass du denkst, okay, selbst wenn das Kind das spielen muss, damit das Kind das spielen muss, muss es ja irgendwie ein Gefühl dafür haben. Und das ist dann schon bedenklich irgendwie, das einem Kind, sag ich mal, in Anführungszeichen so spielen zu lassen. Also es hätte mich mal interessiert, wie die damit genau umgegangen sind mit der Thematik.
Kannst du ein bisschen in dem Interview rausfinden. Also so allgemein erzählt ihr darüber auch, okay, warum die den Film gemacht hat, was sie daran spannend fand. Mhm. Und ich fand auch diese Action-Szenen und dieses Ausrasten war auf jeden Fall irgendwie spannend für die einfach.
Ich glaube, da brauchst du einen sehr guten Regisseur, der das irgendwie schafft, das Kind da richtig zu motivieren, ist das falsche Wort, aber so richtig so einzuflechten da und in die richtige Stimmung zu kriegen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon faszinierend.
Ja, auf jeden Fall Hammer.
Wobei ich tatsächlich auch schon öfter gehört habe, dass Arbeit mit Kindern, das ist halt rechtlich sehr schwierig.
Ja,
weil Kinder eben am Tag nur eine bestimmte Stundenzahl vor der Kamera stehen, also quasi arbeiten in Anführungsstrichen dürfen, aus kinderschutzrechtlichen Gründen. Aber grundsätzlich, dass viele Regisseure eigentlich gerne mit Kindern arbeiten, weil die haben noch keine Blockaden. Also die sind halt noch natürlich. Mhm. Ja. Einfach aufgrund ihrer Kindlichkeit. Das wird natürlich mit 9 Jahren schon wahrscheinlich nicht mehr so der Fall gewesen sein. Ich glaube, so mit 9 ist man nicht mehr ganz, wie zum Beispiel ein 5-jähriges Kind ist. Mhm. Das macht, was es macht. Der muss im Prinzip, das musst du nur dazu kriegen, nicht in die Kamera zu gucken.
Ja.
So, und ansonsten wird das immer halbwegs natürlich agieren, weil es gar nichts anderes kennt, weil es diese Fassade noch nicht aufgebaut hat, die man sich im Laufe des Älterwerdens so ein bisschen aneignet. Von daher sagen viele Regisseure, dass es oft eigentlich sehr dankbar ist, mit Kindern zu arbeiten. Vor allen Dingen kannst du denen oft was ganz anderes sagen. Du musst nur wissen, was du ihnen sagen musst, um die gewünschte Wirkung zu erzielen vor der Kamera.
Ja.
Das heißt, du musst dem Kind gar nicht sagen, es geht jetzt in der Szene um das und das. Du musst nur sagen, okay, welche Emotionen brauche ich? Dir irgendwas anderes überlegen, dass du den entscheidenden Blick bekommst mit einer anderen Information oder sowas. Und dann bekommst du den einfach, weil das Kind halt nicht drüber nachdenkt. Also es ist,
obwohl das bei dem Film nicht überall so funktioniert haben kann. Das geht einen Schritt weiter bei dem Film tatsächlich.
Deswegen würde ich es auch gerne wissen. Das finde ich auch einen guten Einwand von dir.
Ja. Ich mir gerade so einen Ausraster vorstellen und so. Tu so, als hätte man dir gerade den Schokoriegel weggenommen.
Und dann, okay.
Und Action. Alles klar. Ja, Systemsprenger. Ist auf Netflix. Sehr prägnant mit einem pinken Logo, glaube ich. Und einem kleinen blonden Mädchen.
Das schreit und fast nicht nach einem Mädchen aussieht. Also nicht nach einem Jungen, sondern einfach nach irgendeinem.
Ja, wir haben am Anfang gerätselt,
ne,
als auch noch Benny genannt wird.
Und, ja, ganz kurz am Anfang. Aber im Nachhinein passt schon, ja.
Da steht auch fett Systemsprenger im Logo, wenn man da
also geht. Findet man.
Ja, findet man, kann man empfehlen.
Geht ist 2 Stunden.
Und lässt auch ziemlich viel offen. Also ist jetzt nicht so, dass der Film so ein komplettes Statement oder eine Lösung sucht, sondern ja, das ist ziemlich gut offen, fand ich. Viel zum Nachdenken.
Genau.
Wenn auch nicht ganz nur positiv.
Um mal komplett das Thema zu wechseln. Weg von Kindern.
Ja.
Okay.
Weg von Kindern.
Weg von Kindern und hin zu Gangstern.
Wir kommen bei Filmballabe.
Bei dem jetzt mal ans Eingemachte
hier. Dem Mafia-Podcast von Düsseldorf. Nee, wir haben nämlich nicht nur Systemsprenger gesehen, sondern auch The Gentleman, den neuen Film von Guy Ritchie.
Oh yeah.
Dass wir, beziehungsweise 2 von 3 von uns.
Ja. Und das Gemeinste finde ich ja, dass wir noch drüber gesprochen hatten, dass ich Guy Ritchie so stark finde. Und wir hatten jetzt gesehen, ihr 2.
Tja.
Toll.
Ja,
aber umso gespannter bin ich auf eure Rückmeldung. Von daher berichtet doch mal.
Man kann vielleicht zunächst sagen, zum Rahmen davon, wir waren zum ersten Mal im Atelier in Düsseldorf. Also ich war zumindest zum ersten Mal da.
Ich zum zweiten Mal, aber ich weiß nicht mehr, wann ich davor da war.
Ja, ist ein weiteres kleines Independent-Kino in Düsseldorf. So klein ist es gar nicht, muss man sagen. Von den Independent-Kinos, in denen wir bisher waren, war es das größte, glaube ich. War sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Also sehr schönes Kino auch. Auf der Graf-Adolf-Straße, falls Düsseldorfer zuhören. Und falls ihr die Werbung bezahlen wollt, wisst ihr, wo ihr euch meldet.
Meldet euch. Nee, genau, unser Plan ist ja, alle Filmkunstkinos hier immer abzuklappern oder allgemein mehr in Independent-Kinos zu gehen, weil die einfach viel mehr Charme haben.
Genau.
Sozusagen, ja. Aber back to The Gentleman, möchtest du sagen, wer da alles mitspielt?
Vorher
ich einen Namen einfach nicht nennen.
Matthew McConaughey. Matthew McConaughey ist dabei, Charlie Hunnam ist dabei, Colin Farrell ist dabei, Hugh Grant ist dabei. Also es ist eine A-Lister-Cast. Ist auch wirklich, auch in kleinen Nebenrollen siehst du dann noch bekannte Schauspieler. Wo man, viele Schauspieler sind dabei, wo du nicht unbedingt den Namen weißt, aber den
du schon, kennst sie,
ja. Ja, in schon drei anderen britischen Gangsterfilmen gesehen hast.
Ja.
Und im Wesentlichen geht es um eine, ich würde sagen, atypische, nee, typische Guy Ritchie-Story. Es ist eine sehr verworrene Gangster-Geschichte mit den Guten, den Schlechten, die aber auch gut sind und den Guten, die auch schlecht sind irgendwie.
Vor allem mit vielen Parteien, das ist
ja,
so klassisch.
Ja, sehr vielen Parteien, sehr vielen Namen am Anfang.
Ja, sehr viel Verwirrung am Anfang.
Sehr viel, genau, Verwirrung und am Anfang hast du auch wirklich keine Ahnung, was abgeht.
Ja.
Aber ich finde, um es jetzt mal erstmal ganz grob zu formulieren, ich war sehr glücklich, weil das für mich seit Snatch wieder der erste Gangster-like Guy Ritchie-Film war, der mir so richtig gut gefallen hat.
Ja, er ist allgemein sehr im Stil von einmal Snatch und Bube, Dame, König Gras. Also
ja.
Man merkt da sehr viele Parallelen, also Back to the Roots so ein bisschen.
Weil und Rock'n'Roller auch noch.
Ja, ein bisschen vielleicht noch,
ja. Ja, aber in die Sparte geht das auf jeden Fall.
Und es ist aber kein billiger Abklatsch und kein Remake oder irgendwas, sondern es ist ein komplett eigenständiger Film, nur in ähnlichem Stil, würde ich sagen. Und der Stil ist verdammt geil.
Und was ich besonders angenehm fand, zwei Schauspieler spielen komplett gegen ihren normalen Typus. Und das ist einmal Hugh Grant. Hugh Grant kennt man ja eigentlich aus den Romcoms, so aus den 90ern,
ja.
Wo der immer so den Schambolzen gespielt hat. Der spielt hier so einen schleimigen Detective, der versucht, also so
sein eigenes Ding irgendwie zu
machen. Sein eigenes Ding so durchzuziehen, mehr oder weniger erfolgreich, ist er jetzt mal so dahingestellt. Also sehr einen sehr anderen Typus spielt. Macht er auch gut, finde ich. Übertreibt fast ein bisschen, finde ich, hier und da, aber war ganz cool.
Ja.
Und dann gibt es Charlie Hunnam. Ist jetzt nicht komplett gegen Typ gespielt, aber der spielt so einen eher so einen Neurotiker und einen sehr organisierten Menschen.
Und einen ultra coolen irgendwie.
Ja.
Du weißt die ganze Zeit, hinter dem steckt, der hat Faustdicke irgendwie hinter den Ohren und
ja.
Irgendwie ist es richtig geil, also passt super cool.
Das hat er richtig gut gemacht. Also das so richtig mit Nuancen und es hat richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken.
Und die ganze Kleidung, die anhaben und so, so geile Anzüge und sowas.
Ja.
Das sieht einfach unfassbar cool aus. Sehr, sehr viel Positives. Freut dich das mal?
Ja, sehr. Also ich werde den Film sehr gerne gucken wollen.
Schöner Satz.
Ja, ich hätte ihn auch da schon gerne gesehen, aber naja. Hat Charlie Hunnam eigentlich vor Sons of Anarchy irgendwas Großes gemacht?
Nee, Sons of Anarchy war seine große, seine große Durchbruchsrolle.
Aber trotzdem frage ich mich gerade so, ob er, weil er hat ja da direkt die komplette Hauptrolle. So, da muss ja vorher bestimmt schon was da gewesen sein.
Ah, du, das bin ich mir nicht so sicher. Also, es ist ja öfter mal, dass bei Serien in den Hauptrollen wirklich einmalige, also neue Schauspieler gecastet werden.
Wäre auf jeden Fall cool für ihn, also dann.
Aber
weil seitdem geht es bei ihm ja.
Verrückterweise ist er auch schon relativ alt, ne? Der ist 40. Sieht nicht so aus, aber der
ja,
ist.
Ja, gut, aber ja, naja, gut, aber Sons of Anarchy lief ja auch schon 5, 6, 7 Staffeln.
Und dann der so? Hat 2000 auf jeden Fall schon irgendwelche Filme und Serien
gelesen
sogar. Ja, okay.
Das heißt dann doch schon so mit
in Anfang Hooligans 20. War der.
Oh. Ach, echt?
Ach nein.
Ach, er war der Bruder.
Ja.
Ja, jetzt wo du es sagst.
Krass.
Tatsache.
Jetzt auch.
Ich bin nie drauf gekommen.
Der Major,
aber,
oder was?
In Hooligans? Ja, der ältere Bruder von Shia, von Elijah Wood.
Der hieß auch Major, oder? Der Major.
Ich
glaube schon, ja. Oder der Captain oder sowas. Der haben die so genannt.
Irgendwie ich glaube so. Nicht, dass.
Aber.
Das ist mich unsicher. Ich glaube nicht, dass der das war, sondern der andere Bruder. Egal. Er ist auf jeden Fall dabei.
Verrückt.
Pacific Rim spielt er auch mit sich.
Ja, Pacific Rim war sein großer Tritt von Serie zum Film.
Ah, okay.
Mit der Asiatin da. Also in der Rolle. Wo es die einzige Szene gab, wo es nicht zum Filmkurs gekommen ist.
Achso.
Wisst ihr das nicht mehr? Erster nee. Pacific
ich
Rim?
Ich habe bei dem Film Roboter.
Ja, ich habe mehr auf die Schiffe geachtet,
aber das war die durch die Städte flogen. Das war super lustig, wo die irgendwo auf so einer kleinen Insel stranden und da kommt dieser typische Filmmoment, wo die sich eigentlich küssen würden und dann gucken beide nur so awkward weg. So, nee, eigentlich nicht. Fand ich ganz, ganz lustig damals. Ja.
Ja, nee, aber klingt.
Ja, hat sehr Spaß gut. gemacht.
Ich hab, war auch amüsant. Eine auf geile Storyline auch.
Gibt's auch wieder
nicht
so
vorhersehbar.
Also ihr meint so der typische Guy Ritchie-Stil. Gibt's auch wieder so ein bisschen so Kamerasachen, die nicht so der Norm entsprechen würden?
Nicht so krass. Also es ist nicht so crazy verrückt wie King Arthur zum Beispiel teilweise geschnitten.
Nee.
Oder zumindest durchgeplant mit der Kamera. Mhm. Aber du hast diesen Pace von Bube, Dame, König, Gras und von Snatch halt. Diese teilweise schnellen Schnitte. Ja. Und auch nicht überall. Also du hast auch viele Rüge sehen dazwischen, aber zwischendurch dann schon. Der hat schon Speed, der Film. Und auch Power hinter seinen Szenen.
Und der hat auch so diese Erzählstruktur. Da hast du schon immer mal wieder die Voice-Overs, beziehungsweise, ich glaube, damit spoilere ich nicht zu viel, sozusagen zwei Leute sind in einem Raum und reden etwas oder diskutieren über irgendwas und dann hast du Anna und die Rückblenden. Und das ist sozusagen die Storyline, die erzählen. Ja. Und das ist sehr, sehr klassisch von dem. Mhm, und
das stimmt.
Funktioniert aber geil, weil am Anfang hast du überhaupt keinen Schimmer, was da abgeht. Ja. Und nach baut sich das auf und dann wird es immer cooler. Und teilweise auch arschlustig, muss ich sagen.
Genau.
Hat mich sehr super unterhalten.
Ja, können wir empfehlen, Marcel. Muss mal reingehen.
Ich bin ein bisschen wehmütig, aber...
Ja.
Ich habe sogar 4 von 5 Sternen gegeben.
Ich auch.
Oh,
wir haben zweimal... Ordentlich. Die letzten beiden Filme haben wir beide gleich geratet. Da war ich vollkommen
perplex. Das war jetzt The Gentleman und Bombshell, ne? Haben wir gleich gewertet auch?
Nee, und Systemsprenger.
Ah, okay.
Bombshell vielleicht auch, weiß ich nicht mehr genau.
Ja, vielleicht. Weiß nicht, vielleicht haben wir uns langsam gesinkt. So.
Ja. Synchronisiert.
Die Frage ist jetzt, ob ich mich nach unten orientiert habe oder du dich nach oben.
Weil ich weiß es nicht.
Weil du normalerweise immer so ein bisschen drakonischer unterwegs bist.
Drakonisch unterwegs. So kennt man mich.
Ja.
Jo, also Gentleman, die zweite dicke Empfehlung von uns, läuft gerade im Kino.
Genau.
Und macht Bock.
Und macht Bock.
Mach Bock.
Ja, das hat ein bisschen Hintergrund.
Ja. Macht Bock. Aber trotzdem schön, dass es direkt so. Naja. Zum Thema
triggern immer.
Zum Thema NSYNC.
Ja, ja. Hey. Genau, dann kommen wir noch zur wundervollen letzten Netflix-Serienempfehlung. Was wäre denn das, Marcel? Jetzt darfst du nochmal reden, wo du jetzt gerade außen vor warst.
Ja, alles gut. Das wäre I am not okay with this, heißt es, glaube ich.
Heißt es.
Ist ein langer Titel. Ist von den gleichen Machern wie The End of the Fucking World. Und das merkt man auch. Also der Stil der Serie, also es ist im Prinzip, es würde man die Serie weitergucken mit anderen Charakteren und einer etwas anderen Story. Ja. Aber ansonsten ist der Stil wirklich fast identisch. Und ich mag das, weil ich mochte The End of the Fucking World sehr gerne. Dementsprechend mochte ich auch die Serie sehr gerne. Ich mag diesen, das hat irgendwie so einen fast schon leicht skurrilen Humor manchmal.
Leicht?
Ja, es ist halt die ganze Zeit so ein bisschen awkward irgendwie, aber auf eine coole Art und Weise. Also mir hat die Serie, die ist sehr kurzweilig, also die Folgen gehen jeweils 20 Minuten. Es sind auch nur in Episode, Staffel 1, 7 Episoden. Ja. Ist also verhältnismäßig kurzweilig, die Staffel durchzugucken. Und grob zur Story, es geht um ein Highschool-Mädel. Ich glaube, die ist 17.
Ich weiß gar nicht, ob das Alter genannt wird.
Ich glaube, 17 könnte sein.
Ja, so aber auf jeden Fall so grob, dieses Coming-of-Age-Ding. Und sie stellt halt irgendwie fest, dass sie, besonders wenn sie emotional wird, irgendwie eine Art von supernatürlichen Kräften scheinbar entwickelt oder hat. Weil dann immer, wenn bei ihr irgendwas passiert, was sie entweder sehr wütend oder sehr traurig oder halt in eine Extremsituation bringt, Dinge passieren, die etwas über das Natürliche hinausgehen würden. So. Mhm.
Was schon ein guter Anker dazu ist, was der Serie jetzt schon nachgesagt wird. Ne? Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber die der Showrunner ist tatsächlich von End of the Fucking World. Mhm. Aber die Produzenten sind von Stranger Things.
Und ja, das macht Sinn, ja.
Und die Serie ist wirklich, wirklich der ultimative Merch. Also du könntest Stranger Things und The End of the Fucking World nehmen, zusammenklatschen und du kriegst genau diese Serie. Ja. Also tatsächlich genau diese Serie.
Das stimmt.
Ihr habt jetzt beide schon komplett durch?
Ja. Ja.
Du bist. Okay. Ich habe die erste Folge geschafft.
Ja, aber,
ich habe es eben extra.
Aber dann,
geguckt. Aber man, wie gesagt,
ist der Stil, genau, und der bleibt so. Also das ist.
Ja. Und du hast anstatt bei End of the Fucking World diesen Outsider Boy, hast hier das Outsider.
James.
Ja.
Ja. Und genau. Es ist wirklich genau gleich und auch
die Städte auch sehen gleich, ne?
Aus.
Also Sydney jetzt hier bei I'm Not Okay With This und James bei End of the Fucking World, die gucken fast gleich, wenn irgendjemand reagiert und so. Okay. Die
auch komplett den
gleichen Stil. Gleich zur Seite oder sowas.
Ja. Wirklich.
Ja.
Ist wie, als würde das wirklich im Nachbardorf, finde ich.
Und Könnt ihr mir erklären, in welcher Zeit das spielt?
Das ist genau dieses Ding mit Stranger Things und so weiter, mit diesem Stil. Ja. Man hat so das Gefühl, es ist so 80er.
Ist es aber nicht.
Ist es aber nicht, genau. Das ist das Komische.
Stranger Things, glaube ich, schon.
Ja, Stranger Things, ja, aber ich meine jetzt die aktuelle Serie, weil die ist ja in demselben Stil. Du hast wieder das Gefühl, du bist so ein bisschen retro unterwegs.
Ja.
Zumal auch einer der Charaktere, der Freund, der, ach, wie heißt er noch?
Stanley.
Der ist auch zu Hause so richtig so eingerichtet, hat einen Plattenspieler und hat so Oldschool-Möbel und so. Das heißt, du kriegst auch dieses Feeling davon.
Das ist eine super geile Sache mit VHS. Das ist, VHS, das beste Medium.
Ach so, ja.
Nein. Genau.
Nope. Aber es ist halt trotzdem alles eigentlich aktuell.
Ja, okay.
Es ist so ein bisschen,
Ja, die haben zum Beispiel Smartphones und so weiter.
Ja, ja, deswegen. Es ist definitiv nicht die 80er, aber
ja, das ist super weird. Also du guckst das, es fühlt sich an wie ein 80er-Jahre-Film oder eine 80er-Jahre-Serie, aber die haben, komischerweise, es ist auch ein bisschen gemischt, weil die Autos sind auch so alt, also die sehen auch so alt aus, aber die haben trotzdem Smartphones.
Ja.
Und trotzdem reden die manchmal, ja, das war doch in den 90ern cool oder sowas. Also die wissen auf jeden Fall, keine Ahnung, es ist wirklich schwer zu sagen, in welcher Zeit das spielt.
Ja, wahrscheinlich absichtlich. Ist ja irgendwie auch cool.
Ja, es ist auch cool.
Ist auch verrückt, dass man das immer wenn ich einen Film sehe oder anfange, will ich wissen, wann das wo spielt.
Ja.
Das ist irgendwie so ein Tick.
Und es funktioniert auch. Bisher zumindest sehr gut.
Also, meistens, ja.
Ich mag diesen Stil auch. Das ist
auf jeden Fall.
Ja.
Fette Empfehlung.
Ich fand End of the Fucking World auch schon phänomenal.
Ja.
Das war auch super cool.
Und ich habe extra mal geguckt, ob eine zweite Staffel kommen soll und ich sag mal, gerade sieht es positiv aus. Und
ja, also dann es ist auch, sag ich mal, serientypisch endet die erste Staffel natürlich auch so, dass du sie auf jeden Fall fortsetzen kannst.
Könntest.
Kannst.
Solltest, wie auch immer, ja.
Ja.
Ich habe es noch nicht gesehen. Aber nach End of the Fucking World, die erste Staffel endet auch so, als ging es nicht weiter.
Das stimmt. Nein, also ich muss sagen, diese Staffel hat halt für sich gesehen auch eine abgeschlossene Handlung.
Ja.
Aber natürlich lassen die sich immer diese Tür offen, ne? Es wäre ja auch dumm, das nicht zu machen.
Oh ja.
Und ich muss sagen, ich saß da und dachte so, ja, ich würde weitergucken.
Ja, ich würde auch weitergucken. Ich war auch überrascht, dass es so schnell vorbei war. Weil ich hatte vorher nicht geguckt, wie viele Episoden es gibt. Und dachte so, okay, das ist aber sehr klimatisch hier. Das geht aber richtig flott.
Ja.
Also die Serie lässt sich nicht viel Zeit damit, das so groß auszudiskutieren, sondern das geht ziemlich Schlag auf Schlag, die ganze Entwicklung. Und dann war ich echt überrascht, als ich dann gesehen habe, okay, die Folge ist vorbei. Und dann kam unten rechts der Trailer zu was ganz anderem. Das ist immer der Moment, wo man weiß, oh shit, ich bin durch.
Dieser Deprimoment.
Ja, genau. Oh, das war die letzte Folge, ah, verdammt.
Ja. Das hat sogar irgendeinen Namen. So ähnlich wie wenn du nach irgendeiner Drogensucht, wenn du da in das Loch fällst.
Ja, echt?
Irgend so einen ähnlichen Namen hat das.
Weltschmerz.
Ja.
Ja, hat eigentlich dieses ist ja mittlerweile schon fast ein Genre von, sag ich mal, Grundschülern, sag ich schon, Highschool-Leuten, die auf einmal wie
heißt das? Supernatürliche Kräfte.
Übernatürliche, wie heißt das denn nochmal, ist ja auch egal, telekinetische Kräfte entwickeln oder sowas. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, das beruht alles auf Carrie, oder? Vom Stephen King, den Roman von früher.
Ich habe den Roman nicht gelesen, nur eine Verfilmung, die war scheiße.
Aber ja, ich glaube, Carrie ist diese Ursprungsgeschichte davon.
Ja, okay. Ja.
Und endet auch auf so einem Abschlussball. Und das ist schon sehr ähnlich zu den anderen Geschichten. Und ich glaube, mittlerweile kannst du es fast ein eigenes Genre nennen.
Ja, aber das stimmt, da gibt es viele Serien und auch Filme. Es gibt auch diesen Film mit den drei Jungs, die irgendwie in dieser Höhle klettern. Wie heißt der denn nochmal?
Ach jo.
Jetzt kriege ich den Namen gerade nicht.
Ja, ich weiß, was ich
nicht. Und da auch diesen Kristall entdecken und auf einmal auch fliegen können und so einen Scheiß.
Aber die
und
dann böse werden, ist das der?
Ja,
oder schon. Die dann, sag ich mal,
wo das
realistischer damit umgehen.
Ist das
nicht Superhelden werden?
Genau, nee, überhaupt nicht.
Ich weiß gerade.
Aber ich komme auf den Namen nicht.
Der ist cool, der Film.
Ja, ich fand den auch ziemlich nice, tatsächlich. Aber ich weiß gerade auch den Namen nicht mehr.
Das ist auch, der ist auch komplett durch, der ist in diesem Stil von Found Footage, ne?
Also. Ja, genau. Das ist alles, weil der eine von denen immer eine Handkamera mit dabei hat.
Ich denke irgendwie an Chronicles, aber das heißt.
Ja, doch.
Doch, Chronicles.
Heißt das Chronicles? Also ähnlich, oder?
Ja.
So. Das
Chronicles ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob noch was mit dabei ist. Chronicles. Und vielleicht ist es auch einfach Chronicles.
Chronicles.
Nee, Chronicle könnte schon Chronicle sein, tatsächlich.
Sind immer noch ein paar Mal das Wort Chronicles.
Chronicle, Tobi.
Chronicle.
The Chronicle.
Okay, Niveau. Hallo.
Steigt für sie. Ja, aber da zu dem Thema, möchte ich noch mal was zu der Serie sagen?
Nee.
Haben wir nämlich einen kleinen coolen Teaser.
Ah doch, stimmt. Ja.
Nee, dazu will ich auch nicht mehr sagen. Kann ich das Thema wechseln?
Ja,
nee, und zwar ist es tatsächlich so, dass ich eine der Synchronsprecherinnen aus der Serie entfernt kenne und die einfach mal gefragt habe, ob die nicht Lust hätte, hier mal was darüber zu erzählen. Und das wird voraussichtlich auch klappen. Das heißt, wir machen, wenn das alles so funktioniert, aber danach sieht es gerade aus, im April eine Folge zum Thema Synchronsprechen und haben dann sie hat in der Serie die Rolle der Dina gespielt. Das ist die beste Freundin von Sydney, dem Hauptcharakter. Und ja, dann kann sie mal ein bisschen Einblicke geben aus der Welt des Synchronsprechens als ja, Frau vom Fach sozusagen.
Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Habe ich viele Fragen.
Ja, ich denke auch, sie machte sich schon Sorgen, dass sie nicht genug erzählen kann. Und ich habe ihr direkt gesagt, nee, du. Keine Sorgen, wir überlegen uns 2, 3 Fragen, haben wir da bestimmt.
Ja. Ja. Auch Fragen überhaupt nicht zum Thema. Ja.
Das wird das geringste Problem sein. Hin, ja. Nee, freue ich mich auch sehr, weil tatsächlich, wir hatten nur einmal bei so einem Startup-Projekt das zusammen gemacht. Also hatten jetzt auch nicht den mega krassen Kontakt. Und dann dachte ich mir aber, warum nicht mal versuchen? Und sie hat direkt gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Also fand ich mega cool von ihr auch.
Ja, freue ich mich auch drauf.
Ja, nice. Das wird bestimmt cool.
Ja, nice.
Ja. Also, I am not okay with this. With this. Wie spricht man das denn im perfekten
Oxford-Englisch
aus?
With this.
With this.
Aber da muss ich eine Pause lassen. Wenn ich das durchspreche, kriege ich das nicht getrennt.
Ich glaube, das wäre Deutschen auch besonders schwer.
With this.
With this.
Ja.
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 Das ist jetzt eine besonders schöne Passage für die, die es schon schön auf die Kopfhörer haben. Okay, das ist also die Serienempfehlung der Woche quasi.
Kann man. Dann eine Kinoempfehlung und eine Netflix-Empfehlung noch.
Nice, sind breit aufgestellt.
Das stimmt.
Immer.
Ja.
Das stimmt.
Profis.
Nachdem wir die Empfehlung abgehakt haben, würde ich sagen, gehen wir zu den News.
Tobi? Gehen wir zu den News, Marcel?
Ja, gehen wir zu den News, Tobi und Niklas.
Alles klar.
Sprich, gib mir mal die News, Tobi.
2 Stück brauchst du.
2 brauche ich.
Ich weiß 2. Auf jeden Fall, eins davon ist super lang. Ich hoffe, dass ich es nicht habe.
Hab 2.
Nein! Dann möchte ich damit anfangen.
Ja, fang damit an, Tobi.
Oh. Also, gerade findet die Berlinale statt. Ich weiß gar nicht, wer das alles so mitbekommt. Guckt ihr die Berlinale an?
Die Biene Maya, Tobi?
Guckt ihr die Biene Maya? Vielleicht auch schon weniger
die,
trinken.
Die Biennale, Tobi?
Man weiß, wie man drauf kommt. Guckt ihr das? Oder interessiert euch das? Oder
ich kriege davon ein bisschen was mit, weil ich einfach aus den Schauspielzeiten auf Facebook mit irgendwelchen Leuten befreundet bin, die halt da sind und die posten dann immer irgendwelche Beiträge von wegen, ja, gerade wieder das und das gesehen oder hier gibt's das Treffen, aber aktiv da wirklich hinterher bin ich nicht. Nee.
Du?
Nee, ich auch nicht.
Ich auch null. Aber eigentlich wäre es mal spannend vielleicht, dass wir da auch mal nachgucken.
Dass wir mal dahin fahren.
Und dann so eigentlich da hinfahren, ja, das wäre mal.
Sollten wir da mal eingeladen werden als Special Guest.
Direkt so hochtraben.
Ja. Ist auf jeden Fall das 70. Mal jetzt und eigentlich ist das eine ziemlich gute Veranstaltung. Also jetzt nicht so ganz krass wie die Filmfestspiele in Cannes oder so, aber spricht man es so aus?
Kann.
Aber Cannes war schon.
In
Cannes. Aber mir gefällt, dass du es versucht hast.
Ja. Ja, mir gefällt es nicht. Ich bereue es leicht.
Wie immer. Tobi hat es mit Städtenamen. Die Biennale. Und nach der Biennale erstmal schön nach Cannes.
Es sind nicht nur die Städtenamen, es sind alle möglichen Namen.
Wir sollten irgendwann eine Folge machen, wo wir einfach nur Namen vorlesen.
Ja, und zwar falsch.
Von schwer auszusprechenden Schauspielern und Veranstaltungen. Und dann einfach die ganzen Shitstorm kassieren.
Wie bei Honest Trailers. Die Leute können uns so Sachen geben, die wir vorlesen sollen und wir lesen die vor.
Ja, stimmt.
Das war richtig
nur,
falsch.
Ganz normal.
Einfach nur gestartet.
Ach ja, schön.
Ja. Auf jeden Fall, da werden halt goldene Bären, silberne Bären, wie auch immer alles verliehen.
Ein
goldener Bär für den langen und einer für den kurzen.
Ah, okay.
Okay, da habe ich direkt eine Frage. Das habe ich nämlich eben peripher in den Nachrichten mitbekommen. Wie funktioniert das? Wer kriegt, also wie ist das aufgeteilt nach goldenen und silbernen Bären?
Ja, es gibt nur einen goldenen für den Besten.
Einen goldenen für den Besten. Okay. Lang, also eigentlich nur einen dafür. Und dann gibt es aber noch die Kurzkategorie. Da gibt es dann auch noch einen. Und dann gibt es noch sie, ich glaube, alle Angaben.
Also bester Hauptdarsteller oder sowas kriegt dann Silbern, also zum Beispiel.
Genau, also es sind irgendwie Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Mhm. Und dann noch Regie, Drehbuch und ein paar andere. Zum Beispiel Filmmusik und sowas wird nicht geringst geehrt. Okay.
War das bei der Berlinale, wo die lange die Drehbücher nicht geehrt haben?
Ja.
Das kann
dann
sehr gut sein.
Da war dann sehr lange der. Nee, die waren auch vor allen Dingen ganz lange nicht eingeladen. Die Drehbuchautoren waren nicht eingeladen zu den Veranstaltungen, zu den Preisverleihungen. Und dann kam irgendwann mal jemand zu der Erkenntnis, ja, vielleicht ist es ein bisschen dumm, die nicht einzuladen, weil die Basis von allem sind.
Was ist los mit denen?
Nee, ja, ich finde das auch.
So unfassbar.
Ich finde es auch unfassbar. Aber mittlerweile haben sie es jetzt.
Ja,
aber,
gesehen,
ja.
Es gibt irgendwie noch tausend andere Preise da, wie auch immer. Auf jeden Fall sind zwei deutsche Produktionen auch dieses Jahr mit am Start. Die werden jetzt gerade verliehen, also kann sein, dass das jetzt schon entschieden ist.
Ach so, okay.
Dabei ist auf jeden Fall Berlin-Alexanderplatz und Andein. Berlin-Alexanderplatz habe ich zumindest was von gehört, weil da spielt auch der Micha von Systemsprenger mit.
Haben wir dazu nicht einen Trailer gesehen, als wir in The Gentleman waren, Tobi?
Ich glaube ja, Niklas.
Das war doch mit dem Flüchtling, der sich anscheinend in die Gangster-Szene so ein bisschen reinarbeitet und dann da hocharbeitet.
Ja, genau.
Das schien so thematisch in die Richtung zu gehen. Interessant.
Sah fand ich auf jeden Fall sehenswert aus.
Hatte einen sehr krassen Neon-Look, das weiß ich noch.
Ja.
Also ich bin gespannt, würde ich mir angucken.
Würde ich mir auf jeden Fall auch angucken.
Aber Andein sagt mir auch irgendwie was. Ist das mit
Andein?
Lars Eidinger? Andein, U-N-D-I-N-E. Ich habe es auf jeden Fall mal irgendwo gelesen. Ist das nicht der mit Lars Eidinger? Vielleicht bin ich auch gerade ganz falsch unterwegs.
Der Gewinner für den Goldenen Bären ging an There Is No Evil.
Ah.
Wurde mir gerade von unserer
PR. Ach, das ist doch der iranische Film,
Expertin,
oder?
Expertin weitergegeben.
Der iranische
Kurzfilm? Ja, iranischer Regisseur.
Hab ich
iranischer Kurzfilm, dann ist das die Kurzfilmkategorie, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Kurzfilm?
Ja, meinte Niklas gerade. Ich habe davon nichts gehört. Ich
habe das nur peripher mitbekommen. Ich habe es auch nicht gesehen.
Einfach irgendwas sagen.
Wieso? Ich habe es ja schon.
Nein, aber ich glaube nicht, dass das der Kurzfilm war, oder?
Ist ja auch egal.
Ist egal, vielleicht machen wir das wann anders.
So sehr sind wir der Berlinale. Ist ja auch egal.
Tief angeln. Ich denke, es wird Zeit, uns einzuladen.
Ja, damit das nicht mehr so egal ist. Ja, macht hier schon Sinn.
Ja, das ist unser Disrespect.
Langfilm, hören wir gerade.
Ist es doch
der Langfilm. Regie.
Aus dem Off. Ja.
Guter Off. Hinweis, Niklas, leider falsch.
Ich hätte gerne so eine Stimme in meinem Leben immer.
Guter Hinweis.
Sagst du was? Guter Hinweis, Niklas, ist leider falsch. Genau.
Guter Hinweis, leider komplett daneben. Leider immer völlig falsch.
Ja.
Okay. So, das war
die erste News. Und weiter geht's.
Marcel hatte am Anfang sehr viel Bedenken, dass wir diese Folge in 15 Minuten schon durch haben und dann
keinen Input haben. Ja, weil ich dachte, wenn wir spoilerfrei drei Empfehlungen geben, dann geht das in 10 Minuten durch. Aber nee, wir labern uns einfach Kopf und Kragen. Ich weiß auch nicht, wie wir das schaffen. Aber
abschweifen können wir.
Ja, soll ich mal eine News vorlesen?
Machen wir.
Und zwar werden wir bald, nämlich ich glaube ab 24. März, wenn Disney Plus an den Start geht, das Problem haben, dass dann von Netflix oder Amazon Prime einige Filme und Serien verschwinden werden. Natürlich die entsprechend dem Disney-Universum angehören. Also nehme ich mal an, Marvel etc.
Ja.
Wird wahrscheinlich nach und nach dort von den Plattformen verschwinden und dann nur noch auf Disney Plus erhältlich sein.
Und auch eventuell Sachen, die Disney Plus einfach kauft.
Ja, oder das. Natürlich, weil es teilt sich natürlich auch dadurch noch weiter auf, leider. Dazu vielleicht mal kurz Disney Plus. Ich glaube, momentan gibt es das Angebot, dass man im ersten Jahr 60 Euro bezahlt, glaube ich.
Hab ich auch grob im Kopf, ja.
Genau, 60 Euro fürs erste Jahr, wenn man sich quasi vor Start schon anmeldet. Also es gilt bis zum 23. März, weil sie am 24. März starten.
Für vier Accounts.
Genau, für vier Accounts. Das heißt, für wen das interessant ist. Ich finde auch, das ist ein gutes Angebot. Ich denke mal, wir werden es auch irgendwie wahrnehmen.
Ich habe es geschenkt bekommen.
Ach, du hast
wir haben noch einen freien Platz, Marcel.
Hatten wir nicht mal drüber gesprochen?
Ja, aber ich habe es jetzt geschenkt bekommen. Da konnte ich ja nichts für.
Ja,
die zwei anderen sind schon vergeben, deshalb einer wäre noch frei.
Das klären wir vielleicht auf R.
Das klären wir vielleicht auf R, weil das müssen wir jetzt eventuell drum prügeln. Ja, jedenfalls, das waren die News. Weiter.
Da kann man vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung in Eigenwerbung quasi machen. Wir werden mindestens eine Woche vor Start von Disney Plus
Mitte März
genau noch eine Folge machen zum Mandalorian. Um da mal
allgemein zu Disney Plus und extra Mandalorian.
Meine zweite Film-News kommt gleich erst.
Ja, aber okay. Wir haben noch nicht mehr gesagt als das. Und das, was da drauf steht, ist noch neu.
Ja, toll.
Okay. Da sieht man, wie gut wir abgesprochen sind bei den Film-News.
Zurück zum Wetter, komm, erzähl mir was.
Okay, also, ich habe nämlich auch eine Film-News mitgebracht. Und zwar ist auf Netflix diese Woche die neue Staffel Better Call Saul erschienen. Und zwar erst die erste Folge.
Nee, schon die ersten zwei. Ich habe nämlich schon zwei gesehen. Ach, also verdammt. Auf jeden Fall zwei.
Ach verdammt, dann ich habe nur die erste gesehen. Wie war so dein erster Eindruck wieder? Weil ich wieder gecatcht, muss ich sagen.
Ich auch. Also ich muss sagen, ich mag das Universum halt, ne?
Ja.
Und ja, ich finde, es nimmt interessante Wendungen.
Ja, tatsächlich. Finde ich auch, dass sie es trotzdem immer noch schaffen, das sehr interessant zu halten, die Entwicklung davon.
Ich finde es auch deswegen so spannend, weil eigentlich weiß man ja, worauf es langfristig hinausläuft. Du kannst ja nicht überrascht werden, dass auf einmal jemand stirbt, weil du kennst die Charaktere aus Breaking Bad. Das heißt, du weißt, ja, nee, die überleben auf jeden Fall. Trotzdem ist es mega spannend, wie die sich dahin entwickeln, wo sie bei Breaking Bad am Ende sind.
Ja, und du hast natürlich noch den Aspekt von der Story von Saul nach Breaking Bad.
Auch das noch, genau.
Ja, also stimmt. Das lohnt sich immer noch, die Serie. Kann ich nur empfehlen. Also auch noch da einzusteigen. Ist thematisch halt ein bisschen anders als Breaking Bad, aber super gut gemacht und super interessante Charaktere. Also,
ja.
Kann man schon empfehlen.
Finde ich auch.
Mhm. Eine Film-News, die Marcel schon kennt, aber es soll ein kleines Remake von Little Shop of Horrors kommen. Diesem wahnsinnig geilen Musical-Film, den ich mit Marcel geguckt habe.
Den ich als Hausaufgabe auf hatte und Tobi hat ihn netterweise mitgeschaut.
Ja. Mit Chris Evans und Scarlett Johansson, also auch gar nicht so falsch besetzt. Ich weiß nur nicht, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Film ein Remake zu geben. Aber
nein, ich frage mich eher, das soll wahrscheinlich dann kein Musical sein, richtig?
Oh, ich weiß nicht, ich hoffe.
Weil der Originalfilm war ja auch kein Musical. Das war ja im Prinzip das 1987er Remake, was ein Musical geworden ist. Der Originalfilm ist ja von 1960, wo ja Jack Nicholson seinen ersten Filmauftritt hatte.
Ich höre das zum ersten Mal.
Echt? Nein, das hatte ich schon mal erzählt.
Tobi steht hier mit offenen Augen.
Was? Ja, tatsächlich, Little Shop of Horrors war 1960, glaube ich, der erste Film, in dem Jack Nicholson mitgespielt hat. Der erste größere Film.
Aha.
Und da war es auch kein Musical. Und erst bei der Version von 86, 87, weiß gar nicht ganz genau, wurde es halt zu einem Musical gemacht. Und deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt wieder quasi der Normalfilm in
das würde ich aber auch hoffen.
Wird.
Ich muss sagen, Chris Evans und Scarlett Johansson müssen unglaublich viele Filme zusammen haben schon. Weil die einfach von fast allen Marvel-Szenen zusammenspielen.
Ja.
Aber
das allgemein bei Scarlett Johansson läuft schon irgendwie.
Ja, das hast du wirklich oft. In letzter Zeit sehe ich das am meisten bei Timothy Chalamet und Saoirse Ronan, die immer zusammengeschmissen werden in Lady Bird und in Little Women. Und so weiter.
Ich das wäre so gern, Timothy.
Aber ich finde, ja, das weiß ich. Aber ich finde, das hast du generell wirklich oft bei so Schauspieler.
Ja.
Also gerade, oder nicht nur bei Schauspielerpaaren, sondern auch bei Schauspieler- und Regisseurpaaren.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Auf jeden Fall. Da.
So Quentin und Leo haben auch so eine kleine Liebesbeziehung zum Beispiel.
Ja. Oder Leo und Martin Scorsese.
Ja.
Oder Robert De Niro und Martin Scorsese.
Ja, Martin Scorsese fährt mehrgleisig auf jeden Fall.
Ja, der hatte so seine Robert De Niro-Phase.
Ja.
Und jetzt hatte der ein paar Jahre seine Leo-Phase. Und nächstes Jahr kriegt er seinen Dreier.
Oh ja.
Da sind nämlich beide in einem Film dabei.
Ja, ja.
Naja.
Next one.
Ja, das Thema, was wir gerade schon angerissen haben, und zwar The Mandalorian.
Mandalorian.
Kommt bald im Free-TV, nämlich ab dem 22. März läuft die erste Folge auf ProSieben. Dazu habe ich eine Frage, weil es hier nicht mit draufsteht. Ist aber auch bei Disney Plus wahrscheinlich mit drin, oder?
Ja.
Ja, ja. Aber es wird auch nur die erste Folge vor dem Start von Disney Plus als Catcher, sage ich mal.
Ja. Aber für alle, die Disney Plus nicht interessiert sind und auch bisher nicht illegal irgendwas geschaut haben, am 22. März auf ProSieben die erste Folge von The Mandalorian, was eine sehr gute Serie sein soll, wie ich gehört habe. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ha!
Ich hörte nur Gutes.
Ich hörte auch nur Gutes.
Ja, natürlich. Ihr beiden Lausbuben. So, Niklas.
Es überrascht mich übrigens, dass die auf ProSieben das tatsächlich ausstrahlen dürfen.
Die hatten das schon mal gemacht. Das ist für Disney Plus ein mega Gewinn, ne?
Vor allen Dingen,
die zeigen einfach die erste Folge. Die meisten werden denken, geiler Scheiß. Und die zweite können die nicht mehr gucken, müssen Disney Plus holen.
Ja, aber ich dachte, die zeigen schon alle Folgen, nur...
Ja, wahrscheinlich schon, aber...
Nur zeitverzögert.
Ja, aber die Leute wollen ja nicht zeitverzögert gucken.
Ja,
die Leute sind ja ungeduldig.
Das ist richtig, schon smart.
Ja, auf jeden Fall.
Dass jetzt nur die erste Folge ist, wirklich die ausstrahlen da. Und ich glaube aber, dass die anderen Folgen alle...
Die zeigen nur die erste Folge, wirklich nur?
ProSieben ja, zeigt halt die wahrscheinlich, erste Folge. Ja, wahrscheinlich einmal pro Woche sein. Dann. Wahrscheinlich einmal pro Woche dann, oder?
Nein, die zeigen insgesamt einmal die erste Folge. Fertig.
Ach, krass. Ernsthaft?
Ja.
Das ist ja...
Okay, dann habe ich auch falsch verstanden.
Interessant, dass ProSieben sich darauf einlässt. Aber es funktioniert wahrscheinlich trotzdem.
Ja, kriegen die wahrscheinlich scheiß viel Geld für.
Ja.
Oder kriegen das umsonst oder keine Ahnung was.
Aber ja, das ist die Frage, wer da
ist eine Win-Win, glaube ich.
Ja, es ist tatsächlich
Win-Win. Aber das finde ich wirklich sehr spannend, weil ich dachte jetzt, okay, die zeigen ja. Die erste Folge vor Start auf Disney Plus.
Und dann denken sich so ganz viele, das so rein, ja.
Genau, weil dann denken sich ganz viele, ich will nicht warten, ich will mit Disney Plus, dann kann ich es am Stück wegknallen. Und dann zeigt ProSieben die immer einmal wöchentlich eine Folge, dass sie aber trotzdem noch den Gain haben.
Es würde insgesamt einfach nur die allererste Folge bei ProSieben laufen und allerdings bei Disney Plus wird, ich glaube, jede Woche eine neue Folge rauskommen.
Also auch die machen nicht
ja.
Binge-Watching.
Nee.
Das finde ich nicht geil.
Das ist teilweise hart, aber man freut sich mehr auf so Folgen.
Ja,
ist
das stimmt.
Fast mal ein Thema für eine eigene Folge.
Oh ja, das finde ich ist ein nämlich gutes spannend. Thema für eine Binge-Watching eigene Folge.
Binge-Watching oder jede Folge. Wöchentlich.
Ja. Jede Woche eine neue Folge.
Kommt auf die Liste.
Hat Vor- und Nachteile.
Finde ich, sollten wir echt mal drüber sprechen.
Ja.
ja, ich bin durch.
Ich habe noch gelesen, dass der neue Mission Impossible-Film tatsächlich vorerst gestoppt wurde, wegen dem Coronavirus tatsächlich. Weil an dem Drehort, wo das gedreht wurde, da es einen Ausbruch gab, quasi, war es in Mailand? Bin mir gerade nicht ganz sicher, habe ich gerade nicht parat.
Ja, irgendwas in Norditalien.
Norditalien, glaube ich. Das heißt, er wird sich verzögern, deswegen. Aber ja, ich muss auch sagen, langsam sollten sie mit dem Mission Impossible
Hoffe.
Ja, also
zu einem Ende kommen?
Zum Ende kommen irgendwie. Also die letzten Filme waren trotzdem gut, aber die machen da wirklich die nächste, so eine quasi eine zweite Bond-Reihe draus, ne? Mittlerweile.
Ja.
Schon ein bisschen, ja.
Aber die alles von der Action her stimmt halt, ne?
Ja, ist richtig. Ist richtig.
Gehen die alles
die letzten Mission Impossible-Filme waren auch echt.
Ich muss mal sagen, Tom Cruise macht da auch schon krasse Scheiße.
Sehr krass.
Bricht sich die Beine bei?
Letzte Folge schon, ne?
Ja.
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 Der geht schon mächtig ab, ja.
Okay.
So, Marcel, haben wir die Viertelstunde zu?
Ja, ich habe noch eine Frage, die mir gerade kam mit Mission Impossible und James Bond. Wann kommt denn der neue James Bond?
April.
Ja, ist ja gar nicht mehr so weit hin, ne? Nee.
Ja, hab auch Bock. Sah geil aus. Also, ich hab Bock.
Ach, da habe ich noch was gelesen zu. Gut, dass du fragst. Die Laufzeit ist rausgekommen und ist bei 142 Minuten.
Aber zweieinhalb Stunden.
Zitiere ich gerade frei aus meinem Kopf. Also ich glaube, es sind 142 Minuten gewesen, also zweieinhalb Stunden. Jetzt brauche ich wieder den Sprecher. Guter Hinweis, Niklas, aber leider falsch.
Leider völlig falsch.
Ich glaube, es war irgendwie so, also es wird auf jeden Fall der längste James-Bond-Film aller Zeiten.
Mir gefällt aber auch der Satz, zitiere ich gerade aus meinem Kopf.
Ja. Ich zitiere sehr viel aus meinem Kopf.
Ja, ja.
Eigentlich immer, wenn ich rede.
Philosophisch.
Ja.
Zitat, Niklas.
Und ich habe dazu noch eine lustige Headline gelesen, da heißt ja No Time to Die und die Headline war Plenty Time to Die.
Plenty Time to Die.
Ja, also,
ja, ist schön.
Toller Pun.
Aber wie ist nochmal der eine Film, auch mit Sterben im Titel.
Keine Zeit zu sterben. Nee, warte mal, so heißt der, ne?
Ja.
Verdammt.
Sehr gut.
Nein, aber es gab doch schon vorher einen mit Sterbetitel. Ja. Herrgott.
Also James-Bond-Film.
So ja, so. Ja. Ein James-Bond-Film. No Time to Die.
Die Another Day.
Ja, Sterben am anderen Tag.
Das war genau. Noch Pierce Brosnan.
Genau, genau. Mit Halle Berry.
Ja, das war der wo die es echt übertrieben haben mit dem. Ja. Das war es mit dem unsichtbaren Auto, glaube ich. Und dem genau. Satelliten, der Laser schießt.
In der Eiswelt, wo diese Autoverfolgungsjagd auf dem Eis war, das war ganz nice, actionmäßig, muss ich sagen.
Aber dieses Eisschloss auch.
Ja, das war ein bisschen over the top.
Ein bisschen over the top, ja.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das war Die Another Day.
Ja, das war der, ja. Gut, nee, aber ich freue mich nämlich auf den. Weil ich finde Daniel auch. Craig als James Bond eigentlich ganz, ganz nice. Und ich bin gespannt, ob der noch mal was drauflegen kann. Weil ich fand Casino Royale richtig nice.
Ach so, drauflegen.
Da fand ich Quantum Trost nicht so nice.
Mhm. Alles danach fand ich.
Und Skyfall fand ich wieder ganz okay. Aber auch nicht so nice wie Casino Royale, aber ganz okay.
Ja, ich finde nur Skyfall wirklich, nur
was ist Casino mit Royale
wirklich gut.
Spectre, ja, aber
fand ich auch nicht mehr so.
Nee.
Skyfall fand ich noch besser, aber Spectre fand ich auch so.
Spectre war der mit Christoph Waltz.
Ja, ich muss gerade gucken, dass ich den mit Javier Bardem verwechsle.
Ja.
Ich glaube,
Spectre war... Du hast recht, das war Javier Bardem.
Oder?
Doch, ich meine schon. Ich meine, es war Javier Bardem bei Spectre. Ach, oh, fuck, ey.
Ja, wollen wir es ab?
Ist egal, ja. Wollen wir es ab. Da hat mich auf jeden Fall geärgert, dass der Bösewicht am Ende quasi nur kurz 3 Minuten da ist und auch nicht klug handelt. Da dachte ich mir so, okay, da war so ein Mega-Hype um die Anti-Helden-Rolle. Und man dachte so, ja, geil, ich will sehen, wie der das macht. Und da war der irgendwie nur 3 Minuten gefühlt im Film und naja.
Aber er ist im neuen Film.
Wer?
Christopher Waltz.
Ja, Blomqvist heißt er, glaube ich, da, ne? Das ist der große Gegenspieler von Bond.
Ja, deswegen jetzt, ne? Es war Javier Bardem bei Spectre. Ja.
Also ich habe Bock drauf, ich habe auch Bock, Daniel Craig nochmal als James Bond zu sehen. Dem stehen einfach die Anzüge so gut. Der macht das sehr gut, von daher.
Ich fand auch gut, dass die
ja, Marcel?
Eine Dame gesagt hat, dass James Bond nicht weiblich wird.
Ach so, die, ich glaube, es war sogar die quasi das Franchise leitet, ne?
Genau, aber ich weiß gar nicht, wer genau oder welche Position sie ganz genau hat, aber eine, die auf jeden Fall eine Entscheidungsgewalt auch hat.
Jetzt die Family, denen das gehört.
Ja.
Und das ist die Frau da, ja.
Ja.
Hatten wir eine Film-News mal.
Also ja? Okay. Die Family von dem Autor oder was? Oder die Family von James Bond.
Das ist Frau Bond. Nein, von dem Franchise halt. Also die Rechte haben. Ist das
Ian Fleming? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf?
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Sherlock Holmes ist. Aber
Ja, das ist, glaube ich, Sherlock Holmes. Ja, ich jetzt schmeiß mal alles durcheinander.
Ja. Also, ich sag mal so, die letzten 5 Minuten werden nicht besser.
Also ich wollte nur sagen, dass ich das an sich von der Richtung her richtig finde, weil ich finde nämlich die Sachen mit Ocean's 8 und sowas, nein, macht einfach eigene Filme, wo Frauen die Hauptcharaktere sind. Das Thema hatten wir schon mal irgendwann, ne?
Also genau das, was du gerade sagst, da merkt man, dass du nicht alle Folgen von uns guckst.
Doch, ich glaube schon.
Weil genau das hatten wir.
Ja, ich glaube,
stimmt.
Ich erinnere mich auch gerade daran, weil wir es schon mal hatten, Tobi, weil ich mich nämlich daran erinnere, weil ich die Folgen nämlich alle höre. So.
Ja, dann lass mal abrappen.
Lass auf jeden Fall mal abrappen. Das wird nicht besser.
Rap. Schönen Samstagabend noch. Ciao.